Hochverehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserem zweiten Abend in der Vortragsreihe Kultur- und Technikszenen einer Ehe. Letzte Woche haben wir gestartet mit grundlegenden Einführungen ein bisschen in die Begriffe Kultur und Technik und was wir vielleicht als Basis für unterwegs in dem Semester so brauchen. Sie haben das Programm zur Kenntnis genommen. Das ist ein bunter Strauß vieler Szenen dieser Ehe, die wir da besprechen werden. Letzte Woche hatten wir neben den grundlegenden Begriffsklärungen auch ein bisschen über aktuelle Probleme geredet. Ich glaube, das bot sich an, zu zeigen, dass solch eine Reihe dann auch reagieren muss, wenn das Thema sozusagen sich konkretisiert. Heute haben wir ein bisschen anderen Ansatz. Wir haben nicht ein brandaktuelles Thema, sondern ein Beispiel, das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber womöglich beispielgebend ist für einiges. Wir haben eine Vernunft-Ehe, einen Vernunft-Ehe-Aspekt dieser Szene einer Ehe heute vor uns. Über Tempel und Bagger werden wir etwas hören und ein bisschen was sehen, wie man sieht. Unser Referent ist Dr. Erich Röhrle. Was müssen Sie über ihn wissen? Herr Röhrle hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert und davor mal irgendwann auch Betriebswirtschaft als Diplom-Verwaltungswirt, hieß das, glaube ich. Der hat etwas anders studiert als Sie. Ich richte mich mal an die Studenten. Er hat nämlich in jungen Jahren nicht studiert, nicht studieren können, das bot die Zeit damals nicht an und den Studienwunsch hat er sich aufgehoben auf den ersten Tag seines Ruhestands, hat ja als Rentner ein Studium begonnen an der Universität Stuttgart, nämlich ein Studium der Philosophie und Kunstgeschichte und da haben wir uns dann kennengelernt und es war ganz lustig, später, als er sein Promotionsstudium machte, hatte ich bereits promoviert und er saß in ein paar Seminaren von mir. Und das war immer ganz witzig, wenn wir in den Hörsaal reinkamen, war immer sehr klar, wer der Dozent ist und wer nicht. Aber ich hatte, ich glaube, ich mache jetzt Lehrveranstaltungen seit so 17, 18 Jahren etwa. Ich muss sagen, ich hatte nie einen frischeren und munteren und besser vorbereiteten Studenten als ihn. Da sehen Sie mal. Also, Herr Dr. Röhrle wird uns was über Tempel und Bagger erzählen, über diese Vernunft-Ehe. Ich bin sehr gespannt, wünsche Ihnen einen vergnüglichen Abend.
Vielen Dank, Herr Professor Friedrich, für die freundliche Laudatio, die Sie da gehalten haben. Ich fühle mich auch inzwischen in Konstanz sehr wohl und ich muss sagen, ich komme immer wieder gern in diese schöne Stadt. Unser Thema hat als Untertitel die Vernunft-Ehe. Und man kann an diesem Beispiel, wie auch in der Praxis der Ehe, feststellen, dass die Vernunft-Ehen eigentlich nicht so die ganz schlechten Ehen sind. Nichts gegen eine Liebes-Ehe, aber irgendwann verrauscht es. Dagegen Vernunftsgründe halten manchmal etwas länger vor. Und ohne diese Vernunft-Ehe wäre der eine Ehepartner, nämlich die Kultur oder in dem Fall der Tempel, im wahrsten Sinn des Wortes baden gegangen. Was ich Ihnen heute Abend sagen will, ich habe da eine kleine Gliederung, die ich aber sehr schnell durchlaufen möchte, einfach deswegen, weil wir sonst zu sehr ins Detail gehen. Details sind zwar immer sehr interessant, in aller Regel aber auch zeitraubend. Zunächst ganz kurz einige einleitende Worte zum Verhältnis von Kultur oder Kunst zur Technik. Da kann ich nur sagen eigentlich, was mir dran liegt an der Sache. Es gibt ein enges und ein weiteres Verständnis von Kultur oder auch von Kunst. Wenn man Kultur sehr, sehr eng fasst, dann ist alles das Kultur, was nicht Natur ist. Was uns mit dem Essen, mit dem Großwerden, mit dem Kinderzeugen zu tun hat, das ist Natur. Und was darüber hinausgeht, was der Mensch, was das Menschliche ausmacht, das kann man dann als die Kultur bezeichnen. Wobei der Übergang schon sehr früh da ist. Wir sprechen ja auch zum Beispiel von der Esskultur. Wir fressen nicht, sondern wir essen, wir tafeln, wir nehmen ein Mahl ein. Alles das ist in diesem kleinen Begriff drin. Eine sehr enge Fassung des Wortes Kultur beschließt dann das eigentlich nur, wenn man es ganz eng fasst, was in der Oper oder im Schauspielhaus passiert. Und dann gibt es noch eine ganz enge Fassung, selbst das Wort wird eng gefasst von der Kultur, das ist der Kult. Das ist dann das, was in den Synagogen und Moscheen und Kirchen oder in unserem Fall in den Tempeln passiert ist. Das ganz kurz als kleiner Anhaltspunkt, wie groß oder auch wie eng dieser Bereich sein kann, in dem wir uns befassen. Wir heute mit unserem Thema liegen so ziemlich mittendrin. Also weder an der ganz äußeren Seite, nicht beim Kult, da wissen wir zu wenig davon, auch nicht an der anderen Seite, dass also nur so kurz nach dem Neandertal irgendwas kommt, sondern eigentlich eine ganz gute, prächtige Mittellage. Dann, in einem zweiten Teil, möchte ich Ihnen die beiden Partner vorstellen, um die es geht. Es sind zwei nach der damaligen Zeit, wir sind im 13. Jahrhundert vor Christus. Im 13. Jahrhundert sind zwei, man muss sagen, Weltmächte da, die die damalige Welt, so wie es uns bekannt war, beherrscht haben. Von Asien sprechen wir nicht, die haben nichts von uns gewusst und wir nichts von denen. Diese beiden Weltmächte damals, das waren aber Ägypten, und zwar schon seit sehr langer Zeit. Und der andere Pol wäre eigentlich normalerweise das gewesen, was man als Mesopotamien bezeichnet. Da haben immer zwei Mächte abgewechselt. Einmal waren die Babylonier oben, dann wieder die Assyrer. In diesem Zeitpunkt, wo wir heute darüber sprechen, da waren die Babylonier und die Assyrer etwas weg vom Fenster. Da kam eine dritte Macht dazwischen, die war ganz neu. Das waren die Hethiter. Und mit diesen Hethitern hat der König, der Pharao, mit dem wir es heute zu tun haben, einen Streit auszufechten gehabt. Dann gehen wir natürlich auf diesen Streit ein, nur ganz kurz. Und wir werden nicht nur dieses kulturelle Ereignis uns ansehen, was den Tempel angeht und die Technik dazu. Wir werden auf dem Weg dorthin noch eine ganze Reihe von kleinen Ereignissen miterleben, die eigentlich auch als kulturelle Großereignisse benannt werden müssen. Das ist alles ein Verdienst des einen Pharao, den ich Ihnen nachher gleich vorstellen werde. Dann kommt ein Zwischenspiel. Da wurde ein Staudamm gebaut. Das ist Ihnen vermutlich bekannt, dieser große Aswan-Staudamm. Und dann hat die Kultur, nämlich die Tempel, nasse Füße bekommen. Und dann ist eigentlich das dran, was die Technik jetzt in die Waagschale zu bringen hat. Nicht nur die Technik, die man braucht, um einen Tempel zu bauen. Selbstverständlich, auch das ist ein technisches Ereignis. Man muss Steinmetzarbeiten haben, man muss wissen, wir leben in der Bronzezeit damals. Man muss wissen, wenn man Stein bearbeitet, zu einem schönen Gebilde macht, das ist auch eine technische Meisterleistung. Zumal damals ja diese Steinwerkzeuge, die Bearbeitungswerkzeuge, die mussten ja ständig neu geschärft werden. Die Ägypter haben ja einen großen Vorteil gehabt. Die waren schreibwütig. Die haben keinen Platz. Die haben so eine Art Angst vor dem leeren Platz gehabt. Es gibt in den Tempeln, wo man dorthin kommt, keine Stelle, die nicht irgendwie beschriftet ist. Und wenn man da genügend lang liest, dann weiß man genau, wie es gemacht wird. Neben den Bauern, die gebaut haben, waren immer welche da, die die Meißel schärfen mussten. Das also zu einem nebenbei. Dann der eigentliche Höhepunkt, der am Schluss kommt, ganz klarer Fall, wie diese Tempelanlage jetzt gerettet wird vor dem sicheren Untergang im Wasser. Das ist also ganz kurz das, was wir uns heute Abend ansehen wollen. Zunächst muss ich Ihnen vorstellen, wo eigentlich dieser Raum, dieser Abu Simbel ist, über den wir uns kurz unterhalten. Ja, man sieht es etwas, wir haben hier sogar schon einen schönen Zeigestab, sehen Sie, hier ziemlich weit unten, hier an dieser Ecke ist ein kleiner Platz, kann man sagen, nicht sehr groß, da wurde dieser Tempel gebaut, sehr, sehr nahe an diesem Gebiet, das alles die Wüste ist. An diesem Tempel war auch die ägyptische Grenze, die Grenze des damaligen ägyptischen Reiches. Und ganz hier oben rauf, links und rechts vom Nil, ist das eigentliche ägyptische Reich, wobei diese Karte täuscht. Das war der Machtanspruch. Bewohnt war dieses Gebiet nicht. Bewohnt, und das sieht man heute noch, wenn man dorthin fährt, sind einige Kilometer rechts und links vom Nil und dann beginnt die Wüste. Es war also nur ein Herrschaftsanspruch, der natürlich verteidigt worden ist. Soweit also die Lage, was Abu Simbel angeht. Eine dritte Kunst wird uns dieser Pharao, Ramses II., heute auch beibringen. Es ist die Kunst Politik. Auch Politik ist eine Kunst, nicht nur heute oder gestern, schon damals war die Politik eine hohe Kunst. Und dieser Pharao hat sie eigentlich zu dem gemacht, was man als Kunst verstehen kann. Nicht nur mit dem Schwert oder in dem Fall mit Pfeil und Bogen reinzuschlagen, sondern auch das zu machen, was man eine sinnvolle Politik bezeichnet. Das hat diesen Mann Ramses II. Berühmt gemacht und manche nennen ihn auch Ramses den Großen. Soweit also ganz kurz, um was es hier geht. Zunächst möchte ich einen ganzen kurzen zeitlichen Rückblick geben, um Ihnen diese riesigen Zeiträume. Um diese riesigen Zeiträume verständlich zu machen, um die es hier geht. Dieser Ramses II. War ja kein Pharao der ersten Stunde. Die ägyptische Geschichte wird ganz groß in drei episodischen schwacher Ausdruck, in drei Zeiträume eingeteilt mit vielen Zwischenräumen dazwischen. Es gibt das Alte Reich, es gibt das Mittlere Reich und das Neue Reich. Nur ganz kurz angedeutet, ohne Zeitangaben und alles andere. Wir sind bereits im Neuen Reich, in der 19. Dynastie. Das heißt, dieser Pharao hat eine lange, lange Geschichte, eine lange Reihe von Vorgängern vor sich. Pharao, das war der König. Er wurde nie als Pharao angesprochen. Pharao war so eine, soll man sagen, man spricht vom Osmanischen Reich und von Istanbul, da sprach man nicht vom Sultan, da sprach man von der Hohen Pforte. Vom Papst spricht man oft als vom Heiligen Stuhl. Und so spricht man von dem König von Ägypten, vom Pharao. Pharao heißt übersetzt großes Haus, hohes Haus. Auch diese Bezeichnung ist nur bei uns im volkstümlichen Redefluss immer wieder da. Das ist ein großes Haus, das ist ein altes Haus. Pharao war also ein großes Haus. Wie gesagt, 19. Dynastie. Er blickte auf rund 1800 Jahre Vorgänger zurück. Wenn wir versuchen, das mit unserer deutschen Geschichte zu vergleichen, müssen wir zurückgehen auf Karl den Großen. Der liegt etwa 1800 Jahre zurück. Aus dieser Perspektive heute zurück auf Karl den Großen. Das war der Blick, den dieser Ramses II. Gehabt hat. Also eine sehr große Vorgängerreihe schon. Dann könnten wir sagen, unser altes Reich, nun das war das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dann kam ein mittleres Reich, das waren die Hohenzollern. Und vom Dritten Reich sprechen wir mal lieber gar nicht. Die Hethiter waren für den Pharao neue Nachbarn. Bisher waren, wie gesagt, waren die Babylonier und Assyrer da. Und es war die Aufgabe eines jeden Pharaos, sein Reich zu verteidigen. Ganz klarer Fall, anders ging das nicht. Nicht nur zu verteidigen, sondern auch, wenn es irgendwie möglich ist, das Reich zu mehren, auszubauen, kulturell, auch gebietsmäßig, auch räumlich natürlich. Auch diese Art, das Reich zu vermehren, das Reich zu mehren, haben wir alle übernommen. Wir haben sehr viel aus diesem ägyptischen Raum übernommen, was heute fast unbewusst bei uns noch schlummert. Unsere deutschen Kaiser haben in ihrer Titulatur drin gehabt den Anspruch Semper Augustus. Wird übersetzt mit Allzeit Mehrer des Reichs. Diesen Anspruch haben die Pharaonen schon gehabt. Und es war ihre heilige Pflicht. Denn diese Pharaonen waren nicht nur Menschen, so wie Sie und wir alle. Die haben einen gottähnlichen Status gehabt. Die wurden als lebendige Götter betrachtet. Und wenn sie tot war, haben sie tatsächlich gottähnliche Verehrung genossen. Auch dieser Tempel Abu Simbel, wo der Pharao Ramses II. Gebaut hat, hat der Verehrung der Staatsgötter gedient, natürlich, aber auch seiner eigenen Verehrung, seinen eigenen Kult. Das muss man sagen. Und dazu kam noch, dass dieser Pharao etwas gehabt hat, was eigentlich außergewöhnlich war. Er ist etwa 90 Jahre alt geworden. 90 Jahre ist auch heute ein respektables Alter. Damals war das eine Unmöglichkeit. Seine Mitbewohner, auch die des königlichen Hofes, spielt gar keine Rolle, sind in der Regel so zwischen 30 und 40 gestorben. Der wurde 90 Jahre alt. Das war schon für die damalige Zeit eine lebende Gottheit. Nun, jetzt kam also dieser Pharao als junger Mann, wurde er also Nachfolger seines Vaters, Sethos hat er geheißen, und hat von seinem Vater die Aufgabe übernommen, jetzt diese etwas frech gewordenen Hethiter da in ihre Grenzen zu weisen. Die Hethiter sind ein Volk, von dem man im Gegensatz zu den Ägyptern kaum was weiß. Wir haben keine schriftlichen Hinterlassenschaften gefunden. Was wir gefunden haben, ist sehr wenig und sind meistens uninteressante, wie soll man sagen, Palastschriftwechsel und Buchhaltungstexte, wie das oft ist. Wir wissen nicht, woher sie gekommen sind. Wir wissen nicht oder nicht genau, wohin sie verschwunden sind. Einmal, auf einmal waren sie weg. Und diese Hethiter hatten aber eine Eigenschaft, die sie uns sehr, sehr nahe bringt. Es war das erste Volk, das eine Sprache gesprochen hat, die man als Indogermanisch bezeichnet. Sie waren irgendwie in unserer früheren Verwandtschaft, waren die drin. Die haben eine Sprache gesprochen, die man als Indogermanisch bezeichnet. Man hat lange nicht gewusst, wo eigentlich die Hethiter ihre Hauptstadt hatten. Das Reich selber ist bekannt, wo das war. Zunächst möchte ich Ihnen aber den Pharao vorstellen. Es ist ein Jugendbild, das sieht man sofort. Er hat keinen Bart. Die Pharaonen haben alle einen Bart und wenn sie keinen Bart hatten, wurde einer umgeschnallt, so ein Zeremonialbart. Dieses Bild also ist ein Pharao ohne Bart. Also wirklich, er muss in diesem Bild war entweder noch gar nicht Pharao oder war es sehr kurz. Sie sehen, ihr habt es angegeben, wie er regiert hat, seine Regierungszeit. Wie gesagt, ganz grob vor 1300 Jahren vor Christus. Das ist jetzt ein offizielles Bild, wie man das heute an diesem Tempel in Abu Simbel findet, an dieser großen Anlage. Da hat er den Bart, der ihm zusteht. Dieser Bart war ein derartiges Statussymbol für die Pharaonen, dass auch eine Frau, die einmal Pharaonin war, nämlich die Hatschepsut, hatte, wenn sie in Staatsangelegenheiten auftreten, nicht diesen Zeremonialbart getragen. Also ganz absurd. Das war ein Zeichen der königlichen Macht, dieser Bart. Auf diesem Bild sehen Sie jetzt dieses Königreich Hattusha, das Reich Hattusha. Sie sehen, es füllt die heutige Türkei spielend aus, sogar noch etwas mehr. Und vielleicht sehen Sie das, hier mittendrin ist diese Stadt, die Hauptstadt, da oben Hattusha, sehen Sie es, ganz da oben, in diesem roten Bereich Hattusha, wo der grüne Pfeil darüber geht. Diese Stadt Hattusha wurde per Zufall entdeckt. So ist eine Randgeschichte in der Archäologie, wo ja Zufälle immer eine große Rolle spielen. Der Sultan hat damals graben lassen, weil die ganze Welt gegraben hat, und zwar wurde damals Troja, Mykene ausgegraben, und er hat auch da oben Trümmer gefunden. Und das hätte er gerne gehabt, dass jemand kommt, dieser angesehenen deutschen oder französischen Archäologen, die da seine Trümmer angucken, die da oben gefunden worden sind. Keiner wollte hin, und deshalb hat er der Freund des Sultans, das war damals der Kaiser Wilhelm II., ein Machtwort gesprochen, musste einer hin. Und er hat dann seine Zeit damit zugebracht, da die Texte zu übersetzen, die in Keilschrift geschrieben waren. Die Hethiter hatten die Keilschrift. Das war damals die Schrift, die allgemein im Gebrauch war. Hat diese Scherben ausgebuddelt und übersetzt, mehr oder weniger lustlos, bis ihm ein Text unter die Finger gefallen ist, der kam ihm sehr, sehr bekannt vor. Er war nämlich von Beruf ein Ägyptologe. Und was er da gefunden hat in dem Scherbenhaufen, der ihm da Tag für Tag auf den Schreibtisch gekippt worden ist, diesen Text hat er gekannt aus seiner ägyptischen Studien. Das war der Friedensvertrag von Kadesh. Wir werden später drauf zu kommen. Wenn in einem Trümmerhaufen, in einer Stadt, ein Text gefunden wird, der einen Friedensvertrag zum Inhalt hat, dann ist eines klar. Da, wo wir jetzt stehen, wo das gefunden worden ist, war vielleicht der Palast des Königs, sicher aber seine Bibliothek, seine Kanzlei. Und so wurde diese Stadt, die Hauptstadt von Hatti, des Königreichs Hatti, Hattusha, per Zufall entdeckt. Das so am Rand. Jetzt möchte ich Ihnen also ganz kurz noch darauf eingehen, was mit den Hethitern so im Einzelnen passiert ist. Dieser Pharao Ramses II. Hat also in Auftrag seines, wie soll man sagen, seines Königstums Krieg gegen die Hethiter geführt. Zur Sicherung des Reiches und zur Mehrung des Reiches, wie es da seine Vorfahren ihm übergeben haben. Er war jung, er war gerade 4 oder 5 Jahre an der Macht, als er diesen Feldzug gegen die Hethiter in jugendlicher Begeisterung unternommen hat. Und dabei ist ihm einige Fehler unterlaufen. Er ist zunächst mal auf einen Trick der Hethiter reingefallen, dass da eine feindliche Schwäche da wäre. Und er hat von den 4 Divisionen oder Armeen, wie man sagen will, von den 4 Heeresgruppen, hat er 3 zurückgelassen und ist mit der einen allein vorgeprescht und ist in eine Falle der Hethiter geraten. Das Ding wäre sehr schlimm ausgegangen, denn seine ganzen Leibwache und alles, was bei ihm war, hat ihn im Stich gelassen in diesem Getümmel. Und dann wurde berichtet, dass er zu dem Reichsgott Amun und zu seinem Vater gebetet hat und da kam ihm Hilfe. Nun, die Hilfe, die kam, war folgendermaßen: Es war ein Vasallenstaat der Ägypter, der entfernt von diesem Krieg gehört hat und auf mehr oder weniger eigene Faust in den Kampf eingegriffen hat. Das war die Rettung für den Pharao. Und dieser Eingriff dieser Truppe hat die Hethiter auch überrascht, so dass sie dem Pharao einen Waffenstillstand angeboten haben. Die Schlacht von Kadesh ging also unentschieden aus. Natürlich, zu Hause hat der Pharao behauptet, dass er der Sieger war. Auch der König der Hethiter hat das Gleiche gemacht. Das ist allgemein üblich und ist auch heute noch so. Kurz und gut, die Schlacht wurde unentschieden beendet. Und dann war zunächst mal Ruhe. In diesem Tempel Abu Simbel ist, nachher werden wir einen Grundriss dieses Tempels sehen, eine ganze Wand, die ganze Nordwand des Tempels, ist ein großes Flachrelief. Und dieses Flachrelief stellt diese Schlacht von Kadesh in Bildern dar. Wir haben aber nicht nur diese Bilder, denn Sie sehen ja, um diese Bilder zu interpretieren, muss man ja den Schlachtverlauf kennen. Hier draus kann man nicht viel entnehmen. Den Schlachtverlauf wissen wir sehr genau. Und zwar, auch das ist eine Neuigkeit, es gibt ein sogenanntes Gedicht von Kadesh. Das Gedicht von Kadesh kann man überall, nicht überall, aber in einigen Tempeln, in Ramesseum und in den Museen kann man das nachlesen. Dieses Gedicht von Kadesh weicht von den üblichen, bisher tradierten Arten, einen Feldzug zu beschreiben, ab. Da wird nicht geschildert, wie der Pharao vorprescht und mit seiner Keule die Feinde erschlägt, das sieht man immer wieder, sondern es wird sehr im Detail der Schlachtverlauf geschildert. Die Autoren dieses Gedichts von Kadesh sind also, man könnte sagen, die frühen Vorläufer von Thukydides gewesen, dem ja die Erfindung der Geschichtsschreibung in die Schuhe schiebt. Wir wissen also über den Verlauf dieser Schlacht sehr genau Bescheid. Allerdings aus der Sicht der Ägypter. Was die anderen, die Hethiter gemacht haben, darüber ist nichts überliefert. Wie gesagt, die Schriften, es wurden bisher zwar der Friedensvertrag gefunden, aber keine Schilderung über den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit. In diesem Tempel ist natürlich sehr dunkel, das Fotografieren ist verboten, aber auch wenn es erlaubt wäre, wäre es kaum möglich, von diesem großen Relief Aufnahmen zu machen. Es blendet die ganze Wand ein und davor stellen 4 große Säulen. Man findet einfach nicht genügend Rücklauf, um genügend weit wegzugehen, um die Sache abzufotografieren. Und darum haben sie sich auf einen Ausweg festgelegt. Man hat es einfach nachgezeichnet. Und was Sie hier sehen, ich zeige Ihnen jetzt 2 Bilder aus diesem Tempel, wo dieser Schlachtverlauf dargestellt ist, und zwar 2 typische Bilder. Sie sehen hier ganz deutlich, den Mann mit dem Pfeil, das ist der junge Pharao Ramses II. Er ist dargestellt in dieser Art und Weise, wie man damals die Pharaonen darstellt. Es könnte auch ein anderer Pharao sein. Was an diesem Bild interessant ist und von den üblichen Kriegsdarstellungen abweicht, ist die Umgebung. Was da an purzelnden und über sich überschlagenden Kriegern alles dargestellt ist. Das entspricht keineswegs einer zeremonialen Vorschrift, sondern ist eigentlich nicht realistisch, aber doch, so wie die Fantasie sich ein Kriegsgetümmel vorstellt, dargestellt. Und hier, weiter rechts davon, sieht man die Stadt Kadesh. Da stehen die oben die Verteidiger drauf und rundum beginnt die Schlacht. Und wie gesagt, das Ding ging unentschieden zu Ende. Nachdem dieser Schlacht von Kadesh geschlagen war, war zunächst mal Ruhe. Aber es waren immer wieder kleine Plänkeleien da, wo eben versucht wurde, das Kriegsglück noch ein kleines bisschen zu korrigieren. Und nachdem 8 Jahre rum war, und der Ramses II. War dann auch 8 Jahre älter, hat er nochmal einen Feldzug gegen die Hethiter unternommen. Das war nicht ganz fair, er hat nämlich den Waffenstillstand gebrochen. Aber er ist mit einer derart starken Kriegsmacht gegen Hatti gezogen, dass die Hethiter keine Chance hatten, diesen Schlacht zu gewinnen. Es wäre also möglich gewesen, dass Ramses II. Die hethitische Streitmacht völlig vernichtet hätte und dazu das Land Hethiter erobert. Er hat es nicht gemacht. Warum? Darüber rätseln alle. Man kann nur vermuten, warum er es nicht gemacht hat. In einer kleinen Stelle dieses Gedichts von Kadesh steht drin, König sei großmütig, lass Friede walten. Vermutlich hat dieser Ramses II. Wirklich seine Grenzen sichern wollen. Ein Reich, das in der Türkei oben zu ihm gehört, hätte er auf die Dauer sowieso nicht verteidigen können. Und so kam es etwas zustande, was in der Weltgeschichte, so wie sie bekannt ist, erstmalig ist. Es kam zu einem Friedensvertrag. Es wurden über Gesandte, wie man es heute auch noch macht, wurden die Vertragsbedingungen ausgehandelt. Und was drinsteht, ist auch nicht besonders neu oder originell. Es wurde vereinbart, ganz grob, wir können es Ihnen vorlesen, aber dann, das dauert alles zu lang dann, dass die gegenseitigen Grenzen respektiert werden, dass die Gefangenen ausgetauscht werden, dass ein Beistandspakt, wenn der Fürst von Hatti angegriffen wird, muss der Ägypter eingreifen und umgekehrt, da steht da alles drin. Dieser Vertrag ist derart eindrucksvoll, weil er eben erstmalig ist, dass man ihn heute in New York am UN-Gebäude nachlesen kann. Dort ist eine englische Übersetzung dieses Friedensvertrags von Kadesh angebracht, als Beispiel, als mahnendes Beispiel für alle, die Krieg führen wollen, wie ein Krieg beendet werden kann. Die beiden Pharaonen, Ramses II. Und der Nachfolger des kriegsführenden Hethiters, haben sich bei diesem Friedensvertrag zwar nicht gesehen. Sie haben sie einige Jahre später kennengelernt durch ein Ereignis, das auch eine gewisse Erstmaligkeit hat. Dieser König von Hatti hat seine älteste Tochter, dem Pharao Ramses II., als Frau geschenkt. Und Ramses II., das geht aus diesem Gedicht von Kadesh hervor, muss darüber sehr erfreut gewesen sein. Das muss eine schöne Frau gewesen sein. Er hatte nur ein Problem. Als Pharao hat er ja zunächst mal 4 Hauptfrauen. Dann hatte er so an die 20 Nebenfrauen. Das hing dann von ab, wie gerade der Harem und die Wetterlage so war. Dann hatte er eine ganze Reihe von man sagt etwas respektlos, Capsweibern. Und jetzt kommt er noch vorne hingesetzt, diese hethitische Prinzessin. Es war also schon, man muss sagen, er war gefordert. Aber es war ein Vorgang, der auch eine Einmaligkeit hat. Ich weiß nicht, wie weit Sie in der europäischen Geschichte sich mal umgesehen haben. Vor allem das Haus Habsburg, die Österreicher, haben ja eine richtige Heiratspolitik gemacht. Wenn das mit dem Krieg und mit Streit und mit Verhandlungen nicht zu erreichen war, dann wurde einfach geheiratet. Es gibt ein Sprichwort, das in die Geschichte eingegangen ist. Das stammt aber nicht von Ovid, ist aber dort abgeschrieben. Und es heißt, Bella gerent aliis, tu Felix Austria nube. Heißt auf gut Deutsch, Kriege führen mögen die anderen, du glückliches Österreich heirate. Das war also eine Politik, die zurückgeht auf, ob wir sie damals gewusst haben, das weiß man nicht. Auf jeden Fall hat dieses Heiraten Schule gemacht. Und es gibt auch einige deutsche Adelsgeschlechter, die man eigentlich in allen europäischen Fürstenhäusern findet. bei der Queen in England, anderswo auch, diese Sachsen, Coburg, Gotha, den ihren Frauen findet man europaweit. Hat alles schon mal Schule gemacht. So ganz kleine Sachen haben irgendwo einen geschichtlichen Anfang, wurden zum ersten Mal praktiziert und dann tradiert, weil sie sich bewährt haben. Wir hoffen es wenigstens. Jetzt möchte ich ganz kurz, ich komme mal ganz in der Nähe des Tempels immer näher, einige ganz kleine Worte zum ägyptischen Pantheon sagen. Das war zur Zeit Ramses II. Relativ einfach. Und zwar deswegen einfach, weil dort eine Entwicklung festzustellen ist, die bei allen anderen Kulturen eigentlich auch der Fall ist. Das kennen wir bei den griechischen Göttermythen, bei den römischen. Es wurden so nach und nach die Götter, die irgendwie zusammenpassen, ich sage es mal ein bisschen flapsig, wurden einfach identifiziert. Da wurde also der Zeus, wurde dann der Obergott für die ganzen anderen besiegten Götter und so ging es da so ähnlich auch zu. Da war also der eigentliche Gott, der jetzt hier dran war, war der Gott, der von Ramses II. Verehrt worden ist, war ein Sonnengott Re und der Gott von Karnak Amun. Der wurde aber zu Re Amun zusammengefasst. Oder noch ein anderer Gott, Re Harachte. Es wurden also die ganzen Götter, die was zu sagen haben, in einer Person zusammengefasst. Um nicht nur aus Gründen der Übersichtlichkeit, die Leute haben ein Gespür gehabt, dass allzu viele Götter doch etwas unwahrscheinlich sind. Er hat da auf eine Sache zurückgegriffen, die einer seiner Vorgänger schon mal versucht hatte, dabei aber gescheitert ist. Nämlich zwei Generationen vorher war ja der König Echnaton, der alle anderen Götter brutal abgesetzt hat und nur den Sonnengott verehren ließ. Das war zu brutal. Das ging schief. Die haben das Lüge gemacht, die haben die Götter im Namen nach noch bestehen lassen, aber sie wurden doch irgendwie vereinheitlicht. Und noch etwas ist eingetreten. Die frühen ägyptischen Götter waren alles tiergestaltige Götter. Das waren Stiere. Das Tier war immer ein wie soll man, schon bei Zeus in Stiergestalt aufgetreten. Dann auf der weiblichen Seite war die vorherrschende Gottheit eine Kuh, Hathor. Das darf man nicht herabwürdigend sehen, sondern in einem Land wie Ägypten ist ein Tier, das Milch produziert, etwas äußerst Wertvolles. Und so haben die Götter nach und nach ihre Tiergestalt verloren. Nur der Kopf ist gelegentlich als Tier erhalten geblieben, dass ein Mensch mit einem Feigenkopf dargestellt war. Das war dann der Gott Horus, so ging das weiter. Oder die schöne Hathor, die war ursprünglich eine Liebesgöttin, die wurde dann als Frau mit Kuhohren dargestellt. Also die Kuhohren, wenn wir nachher gleich ein Bild sehen, sind von dieser Göttin noch übrig geblieben. Das ist die Fassade dieses großen Tempels von Abu Simbel, mit dem wir uns immer mehr und mehr beschäftigen. Ich habe ein Bild gewählt, auf dem Menschen drauf sind. Ich weiß nicht, ob Sie die Menschen sehen. Da unten, da wie die Ameisen. So klein sind die. Als Größenvergleich zu dem riesigen, über 20 Meter hohen Figuren, die diese Tempelanlage darstellen. Diese Tempelanlage hat eine Besonderheit. Normalerweise in Griechenland, überall, auch in Ägypten, werden Tempel gebaut, indem man Steine beschleckt, behaut und dann aufeinander schichtet und oben ein Dach drüber. Das ist die übliche Weise, wie man Tempel baut und das ist auch die, wie man sagt, Architektur im wahrsten Sinn des Wortes. Das ging hier nicht. Und zwar ging das deswegen nicht, weil die Uferzone zwischen Nil und dort, wo der Tempel stand, die war so schmal, da konnte man keinen großen Tempel, natürlich einen kleinen Tempel schon, aber ein König wie Ramses II. Braucht einen großen Tempel. Das war nicht möglich. Deshalb wurden nicht nur dieser, sondern auch andere Tempel, aber der wurde hundertprozentig und nicht nur teilweise in den Fels hinein gearbeitet. Es ist also eigentlich gar keine Architektur, es ist mehr so eine Art Plastik. Es wurden mit einer bewundernswerten Genauigkeit die Architekturelemente, die sonst normalerweise aufeinander geschichtet wurden, werden hier aus dem Stein rausgeklopft. Und es war insofern möglich, diese Felsen sind keine Granitfelsen, sondern sind Sandsteinfelsen. Also verhältnismäßig leicht zu bearbeitendes Material. Und so ist die ganze Anlage aus dem Felsen heraus modelliert. Und man muss die Kunstfertigkeit der Handwerker bewundern, wie die, sehen Sie mal diese Figuren an, diese Gesichter, wie die lebensgroß, ohne jede Verzerrung dargestellt sind. Die, die es gearbeitet haben, die konnten keine 50 Meter zurücktreten, um das zu beobachten. Die waren ins Wasser gefallen, da war nämlich der Nil. Die mussten also ein sehr, es müssen sehr, sehr gute Handwerker gewesen sein. Da muss man ganz generell dazu sagen, man hört manchmal auch, was den Pyramidenbau angeht, der viel früher war, aber das sei das Sklavenarbeit gewesen. Nein, nein, es war keine Sklavenarbeit. Das waren die Arbeiter, die Bauern, die den Nil bewirtschaftet haben, und in der Zeit, wo nichts zu bewirtschaften war, wurden sie vom Pharao angestellt für die Bauarbeiten und wurden dort bezahlt und verköstigt. Das war schon seit der Zeit der Pyramiden so. Und das zeigt auch, oder ist eine Grundlage auch dafür, dass dieses Pharaonenreich relativ lange Bestand gehabt hat. Nämlich weit über 2000 Jahre. Weil die Leute mit dieser Art der Regierungsform zufrieden waren. Der Pharao war nicht nur ein Herrscher, er war auch ein Gott. Und es kehrt nun mal dazu, wenn man schon Gott ist, dass man sich um seine Gläubigen etwas kümmert. Wir sprechen immer vom Tempel in Abu Simbel. Das ist eine Ungenauigkeit. Es sind nämlich zwei Tempel. Dieser Pharao hat nämlich, ich sagte schon, eine Reihe von Frauen gehabt. Und die erste von den vier Offiziellen, die hat einen besonderen Titel gehabt, große, ich kann es nicht sagen, wie sie heißt, die war also seine Lieblingsfrau, trotz der vorhandenen Hethiterin, die auch noch da war. Und dieser Frau hat er einen Tempel gewidmet, in Abu Simbel, steht direkt neben dem anderen Tempel. Natürlich, als Tempel einer Frau ist er natürlich kleiner als der Tempel des Pharao. Das müssen wir verstehen. Dieser Tempel, wenn Sie ihn angucken, die Bilder haben da recht schlechte Qualität. Das kommt auf die Art und Weise her, wie ich die Bilder gewinnen musste. Abfotografieren aus dem Internet und lauter so Zeug. Aber ich glaube, man sieht einigermaßen, auf was es ankommt. Sie sehen sechs Figuren. Die, ganz rechts, die fehlt mir. Da ist nur eine. Die mittlere, hier ist der Haupteingang. Dann stehen links und rechts je drei Figuren. Und die mittlere dieser drei Figuren ist diese erste Gattin des Pharao. Nefertari hat diese Frau geheißen und sie muss ihm wirklich sehr Herzen gelegen sein. Dieser Tempel in Abu Simbel ist der einzige Tempel in ganz Ägypten, der aller einzige Tempel, an dem eine Frau vorne auf der Fassade, muss man sagen, mit dargestellt ist. Man sieht das ganz deutlich, die mittleren Figuren, das sind Frauen. Und rechts und links davon, dieser Mann, das ist natürlich der zugehörige Göttergatte, darum ist es der zweite. Also auch hier hat er mit der Tradition eigentlich gebrochen. Denn das hat sich im ganzen alten Ägyptenreich nicht geziemt, dass Frauen an der Fassade eines Tempels ganz vorne rein so offen dargestellt worden sind. Hier nochmal die Nefertari, ein Jugendbildnis können wir sagen, das ist ein Bild aus ihrem Grab raus, eine Grabdarstellung. Da ist die Königin dargestellt, die erste Gemahlin des Ramses, und sie scheint ein Spiel zu spielen, das man als Schachspiel vielleicht bezeichnen könnte. Aber sie hat nicht Schach gespielt. Schach ist ein Spiel der persischen Könige und die kommen so rund 500 Jahre später. Aber es muss schon ähnliche Spiele gegeben haben, mit denen sich man damals bei Hof vergnügt hat. Nefertari. Diese Plastik steht am Eingang des großen Tempels, direkt über dem Eingang, und stellt diesen Hauptgott Re Amun dar. Man sieht, er hat schon weithin menschliche Gestalt angenommen, nur sein Blick ist noch etwas tierhaft, stur. Re Harachte, dieser Gott. Das versprochene Bild der Göttin Hathor liefere ich jetzt nach. Es stammt aus dem Hathor-Tempel in Dendera. Und man sieht deutlich dieser Kopf und links und rechts die Kuhohren. Und diese Kuhohren sind das Kennzeichen dieser Göttin Hathor. Auch in den heutigen Gemälden, wenn Sie die mittelalterliche Malerei angucken, dann haben die dargestellten Heiligen, die Männer oder die Frauen, auch irgendwas dabei, ein Attribut, an dem man sie erkennt. Die Katharina hat ihren Rat dabei, andere haben einen Drachen dabei oder sonst was. Und die Hatter hat eben ihre Kuhohren, daran erkennt man sie. Das ist jetzt ein Grundriss des großen Tempels in Abu Simbel. Und zwar bevor er nach oben verlegt worden ist. Unten, dieses Band, ist der Nil, da geht eine Treppe runter. Rechts ist ein Eingang durch zwei Pylonen. Dann kommt diese Treppe und dann kommt eine sehr große Vorhalle. Links und rechts vier sehr, sehr massive Pfeiler. Jeder dieser Pfeiler stellt nur eine Person dar. Und zwar eine Kombination von Ramses II. als vergöttlichter Osiris. Alle verstorbenen Pharaonen werden in den Gott Osiris verwandelt. Und deswegen, Osiris ist der Totengott, und deswegen ist dieser Tempel, obwohl es kein Totentempel ist, sondern ein Tempel, der einem Kult gedient hat. Der Totentempel des Ramses ist woanders, das war das Ramesseum. Aber trotzdem sind dann diesen vier links und rechts, diese vier Mittelpfeiler, stellen alle den Osiris, den Ramses, der zweiten Osiris dar. Und an der rechten Seite, an dieser ganzen rechten Wand, da ist dieses große Relief der Schlacht von Kadesh angebracht. Links und rechts in Kammern, was in diesen Kammern los war, das ist nicht überliefert, aber es ist sehr leicht zu erraten. Da sind eben die Gerätschaften drin und die Spenden und die Opfergaben, die in diesem Tempel dargebracht worden sind. Dann kommt ein zweiter, kleinerer Raum. Und ganz hinten oben, dieser allerkleinste Raum, ist das eigentliche Allerheiligste. Dieses Allerheiligste liegt das ganze Jahr über im Dunkeln. Denn da drin gibt es ja keine elektrische Beleuchtung. Auch heute nicht. Und zwar deswegen, wenn da Licht drin wäre, würde auch sehr bald das Ganze mit Algen und so weiter überzogen werden. Aber einmal im Jahr fällt ein Lichtstrahl da rein zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende. Da wird für einige Minuten dieses hintere, ganz im Hintergrund liegende Bild dargestellt mit einigen Gottheiten, darunter auch der Pharao Ramses II. Das ist immer ein großes Remi-Demi, wenn das stattfindet. Großes Gedränge findet dort statt. Die Leute passen da gar nicht rein, das ist ganz klar. Aber schon dabei gewesen zu sein, ist irgendwas. Denn dieses Bild, diese Möglichkeit, dass die Sonne bis in diesen hintersten Raum vordringt, ist auch nach der Verlegung des Tempels erhalten geblieben. Dieser Nachbau des Tempels, dieser Aufbau, wurde so ausgerichtet, dass dieses sogenannte Sonnenwunder erhalten blieb. Noch einmal ein Blick auf diese Fassade. In der Mitte sehen Sie, wie ich vorhin gesagt habe, dieses Bild dieser Gottheit. Noch einmal der kleine Hathor-Tempel. Der Hathor-Tempel oder Hathor mit dieser Frau gewidmet, von dem hört man sehr wenig. Ich habe auch kaum Bildmaterial gefunden. Selber Aufnahmen machen konnte man nicht, wie gesagt. Er ist im Großen und Ganzen im Vergleich zu dem großen Tempel nicht nur kleiner, sondern auch in seiner Ausstattung etwas bescheidener ausgefallen. Es müssen doch Unterschiede auch irgendwo gewahrt werden. Die Pharaonen, Sie wissen ja, die sind irgendwie in die Sache eingeschlafen. Die letzten Pharaonen, die wir noch kennen, waren gar keine Ägypter mehr. Das waren Griechen, das waren Ptolemäer. Aber die haben das ganze Ritual haben die übernommen. Die berühmte Kleopatra war Pharaonin, aber sie war keine Ägypterin, sie war eine Griechin. Und kurz nach diesen Ptolemäern und ihren Liebeleien mit den römischen Feldherren, Caesar, Antonius, was man da im Lateinunterricht lesen musste, ist dann irgendwie untergegangen im Streit der römischen Nachfolge, dieser Kriege. Und dann kam mit der Zeitenwende, kam dort in Ägypten das Christentum auf. Die ersten 300 Jahre der ägyptischen Geschichte waren eigentlich eine christliche Geschichte. Die Nachfolger dieser christlichen Gruppen gibt es heute noch, das sind die Kopten. Die haben so lange eigentlich in Ägypten das Sagen gehabt, bis dann der Islam die Herrschaft dort übernommen hat. Und dann sind die ganzen Anlagen, die ganzen Tempel, alles vollends untergegangen. Das Interesse war nicht mehr vorhanden Und die Wüste und der Sand hat im Laufe der Jahrhunderte die Tempelanlagen ganz zugeweht. Dann sind rund 1500, 1800 Jahre Pause, wo in Ägypten und bei den Tempeln, man kann nicht sagen, Gras gewachsen ist, aber der Sand alles zugedeckt hat. Wir müssen einen großen Zeitsprung machen, fast in die Gegenwart rein jetzt. Die Wiederentdeckung dieser Tempel ging durch ein griechisches Ereignis, ging das vor sich. Und zwar hat der Napoleon seine Finger drin gehabt. Napoleon Bonaparte war damals noch nicht Kaiser der Franzosen, sondern war ein Feldherr, ein General. Er war ein bisschen aufhüpfig und darum haben die in Paris den gern losgehabt und haben sie ihn auf eine ägyptische Mission geschickt mit dem sehr schmeichelnden Untersatz. Er könnte ja dort auf den Spuren Alexanders des Großen wandeln. Der war ja auch schon dort. Oh, Entschuldigung. Er hat zunächst eine Schlacht bei den Pyramiden gewonnen, aber kurz darauf wurde seine Expeditionsflotte von der englischen Flotte unter Admiral Nelson vernichtet und der Napoleon saß nun da und konnte nicht mehr nach Hause gehen. Er war aber von vornherein der Ansicht, dass auch sein Feldzug im Dienst der Wissenschaft stehen sollte. Und da waren etwa 160, 170 Gelehrte waren dabei, die über diese Expedition berichtet haben. Und auf diese Expedition, die hat zur Folge gehabt, dass nicht nur Abu Simbel, sondern die ganze alte ägyptische Kultur wiederentdeckt worden ist. Man muss heute, und das liegt mir eigentlich ein bisschen am Herzen, ohne da jetzt ausfällig zu werden, man muss sagen, die ägyptischen Behörden haben an ihren Altertümern überhaupt kein Interesse gehabt. Die wollten reich werden, auf irgendeine Art und Weise. Das waren für die schlicht und einfach Steine, die sie nach Lust und Liebe und guter Laune verschenkt haben. Erst jetzt, wo man merkt, dass man mit Geld verdienen kann, hätten sie gern die Sachen wieder zurück und lassen da also alles Mögliche los, um nachzuweisen, dass man ihnen die Sachen geklaut hat. Mitten in Paris, auf dem Place de Concorde, steht ein riesiger Pylon. Der stammt vom Tempel von Karnak. Das Ding kann keiner klauen. Der gleiche Apparat steht noch rum vom Petersplatz. Die haben nicht mehrere Pylonen. Entschuldigung. Auch das kann keiner klauen. Das wurde offiziell geschenkt und ausgeführt. Natürlich, die Nofretete ist bloß so groß. Die könnte man klauen, ja. Ich möchte nur sagen, das Interesse ist sehr, sehr spät gekommen. Nasser, und da kommen wir jetzt in die ganz moderne Geschichte rein. Gamal Abdel Nasser, wer am Nil herrscht, wird Pharao, hat nur ein Ziel gehabt: Macht, Reichtum. Und deswegen hat er, nachdem die Engländer ausgebeutet worden sind, auf eine recht natürlich schäbige Art und Weise, wir arbeiten, damit die Ägypter ihre Unterhosen bekommen und auf unseren Baumwollplantagen. So in diesem Stil ging das ab. Das ist eine orientalische Art. Dem ging es nur darum, Energie zu gewinnen, Strom zu gewinnen, Wirtschaft aufzubauen. Dass dabei die Tempel unter Wasser stehen, war dem Herrn Nasser völlig Schnuppe. Das muss man immer wieder vor Augen halten. Es wurde also ein riesiger Staudamm gebaut, um den Nil aufzustauen, um dann Wasser zu haben, um das fruchtbare Land ständig bewässern zu können. Bisher war man in Ägypten darauf angewiesen, dass jedes Jahr einmal die Nilschwemme kommt. Dann kam der ganze Schlamm aus dem Nil, der kommt ja aus Äthiopien raus, rein, deckt die ganzen Landschaften zu und nachher läuft das Wasser ab und es bringt die fruchtbare Erde zurück. Das war dem Wasser zu wenig, es musste Staudamm gebaut werden, damit man also ständig hier die Bewässerung durchführen kann. Und das wurde auch gebaut. Ich möchte auf die Einzelheiten da nicht eingehen. Im Endergebnis, am Schluss, haben die Russen den Zuschlag bekommen, den Staudamm bauen zu dürfen. Sie haben ja auch finanziert. Die Pläne dazu wurden von Europäern und vor allem auch von Deutschen ausgearbeitet. Die wurden einfach dann übernommen, ohne lang zu fragen, wer die gemacht hat. Sie wurden nur mit einer kleinen Abänderung ausgeführt. Die Pläne, wie sie hier vorgesehen waren, hatten eingebaut, dass durch ein Portal des Dammes im Jahr einmal der Schlamm abgelassen werden kann, um die Felder wie vorher zu bewässern. Das war den Russen zu teuer. Sie haben gesagt, das brauchen wir nicht. Wir bauen da unten eine Chemiefabrik hin und ihr erzeugt Kunstdünger. Dann brauchen wir das, den Schlamm, nicht. Natürlich kam sofort das Argument, wo bleibt der Schlamm? Der bleibt im Staudamm. Ja, da wurde ausgerechnet, das wird erst in 300 Jahren gefährlich werden, bis der Schlamm so hoch sich gestaut hat, dass der Ausfluss nicht mehr funktioniert. Mit solchen billigen Argumenten wird dann gemacht, wird dann gearbeitet. Kurz und gut, der Staudamm steht da. Man kann heute besichtigen, aber es gibt eine ganze Reihe Probleme, auf die ich auch nicht eingehen will. Bis hin zur Versalzung des Grundwassers und alles möglich. Vermutlich werden sie froh wieder, sie werden den Damm los. Kurz und gut, da wurde gebaut und ab den 70er Jahren, 1970, ist das Wasser sehr schnell gestiegen. Und jetzt hat die ägyptische, nicht die Regierung, die Antikenverwaltung, eine Behörde ganz für sich, hat um ihre Tempel gebannt. Denn wenn die Tempel dann nicht mehr da sind, dann kommen auch die Touristen nicht mehr. Es wurde ein Plan entworfen, wie das gemacht wird. Es gab eine ganze Reihe von Plänen und die Kosten wurden auf rund 90 Millionen Dollar, US-Dollar geschätzt. Eine Summe, die also ziemlich hoch war. Und da hat die ägyptische Antikenverwaltung an die, sagen wir mal, Kulturnationen eine Bitte erlassen, ein Rundschreiben. Man möge doch bitte Leute, Techniker und auch Geld schicken, um diesen Staudamm so von dem Tempel wegzuhalten, von den Tempeln, es waren ja mehrere, dass da nichts passiert. Es wurden im Wesentlichen die Tempelanlage von Elefantine, wird Ihnen nicht viel sagen, wenn Sie dort waren, eine sehr schöne Tempelanlage wurde gerettet mit diesem Geld. Und noch ein paar andere kleine Sachen wurden auch gerettet. Das Hauptproblem war die Anlage von Abu Simbel. Einfach durch ihre, das war ein Felsklotz, wie soll man den irgendwo hinversetzen oder was damit machen. Und dann hat dann eigentlich fast in letzter Minute, das Wasser ist schon angestiegen, eine schwedische Firma einen Plan ausgearbeitet, wie diese Tempelanlage zu retten wäre. Und dieser Plan wurde von einem europäischen Konsortium an Firmen ausgeführt, unter Leitung der deutschen Firma Hochtief. Und was da gemacht worden ist, ist jetzt das Thema, was die Technik, über die ganze Technik hinaus, die der Bau dieser Anlage von vornherein vor 3000 Jahren schon erfordert hat, noch einmal ein Glanzlicht aufsetzt. Es war eine technische Meisterleistung, die ich Ihnen ganz kurz hier vorführen möchte. In dieser Skizze sehen Sie, wie der Unterschied, wie der Tempel, die Tempel, die beiden Tempel vor der Höherlegung waren und die Lage nach der Höherlegung. Denn vor der Höherlegung war zunächst einmal ganz ursprünglich der Nil da. Nachher war es nicht mehr der Nil, sondern ein großer See, dieser Stausee. Und einer dieser Pläne hat vorgesehen, das ganze Ding hinter einem großen Damm verschwinden zu lassen. Das wurde allgemein abgelehnt, weil das einfach die ganze Ansicht dieses Tempels zerstört hätte. Stellen Sie sich vor, ein Tempel und dahinter eine 20 Meter hohe Wand aus Stahl oder irgendwie, um den Nil oder den Stausee fernzuhalten. Deshalb wurde dieser Plan dieser schwedischen Firma ausgeführt, den Tempel um rund 60 Meter nach oben zu verlegen und 180 Meter ins Landesinnere. Eine gewaltige Aufgabe. Und wie diese Aufgabe ausgeführt worden ist, werde ich Ihnen ganz kurz jetzt zeigen. Wer davon Interesse hat, da habe ich meine Weisheit nämlich auch her. Man kann diesen Bericht dieses schwedischen Ingenieurs nachlesen. Der ist als PDF-Format aus dem Internet herunterzuladen. Und lassen auch diese Bilder, einige dieser Bilder draus, die Sie hier jetzt sehen werden. Wirklich sehr, sehr interessant zu lesen. Das sind die Firmen, die an diesem Projekt beteiligt waren, die Hochtief und dann einige andere. Auch Italiener dieser Imbreglio war eine italienische Firma, die normalerweise in Carrara Marmor abbaut. Also Spezialisten auf dem Gebiet, was da zu machen wäre. Wie wurde nun diese Rettung des Tempels im Einzelnen vorgenommen? Hoppla, das war zu schnell. Es wurde zunächst ein großer Damm gebaut, ein Kofferdamm. Deswegen Koffer, weil die Tempel wie in einem Koffer vor dem immer höher ansteigenden Nilwasser geschützt waren. Und dieser Kofferdamm hatte beide Tempel umfasst. Sie sehen auf der linken Seite diesen großen Ramses-Tempel und auf der rechten diesen kleineren für seine Gattin. Und hinter dieser Spundwand, diesem Kofferwand, wurden dann die Arbeiten vollzogen und draußen stieg der Nil langsam, aber sicher in die Höhe. So hat dann während der Bauzeit dieser Kofferdamm, als er nicht ganz fertig war, ausgesehen. Sie sehen draußen den Stausee und innen drin diese Fläche, wo die Arbeiten vorgenommen worden sind. Zunächst musste ein Zentimeter oder Zentimeter genauer Plan ausgearbeitet werden, wie die ganzen beiden Tempel in einzelne Blöcke zerlegt werden. Jeder einzelne Block hat so etwa 20 bis 30 Tonnen gewogen und musste aus dem Fels herausgesägt werden. Die großen Stücke, die etwas abseits waren, was nicht darauf ankam, wie genau das ging, da hat man diese großen Sägen aus Carrara genommen. Aber die kleinen Teile, vor allem die Gesichtspartien, die Sie, wie Sie hier das in dem Schema sehen, wie die aufgeteilt wurden, die wurden mit Handsägen wurden die ausgesägt. Das war deswegen machbar. Wir haben es nicht mit Granit zu tun, sondern mit einem relativ weichen Sandstein, das sich also einigermaßen in Anführungszeichen leicht bearbeiten ließ. Immerhin war diese Sägearbeit so genau und so präzise, dass man heute von diesen ganzen Fugen nichts mehr sieht. Natürlich wurden die nachher noch etwas zugeschmiert und so weiter, aber es ist wirklich eine meisterhafte Arbeit gewesen, wie das gemacht wird. Das ist jetzt der Grundriss des Tempels, nicht unten, sondern oben, also 64 Meter höher und 180 Meter im Landesinneren. Es ist ja nicht so, ich sagte ja, dieser Tempel ist ja nicht gebaut, dass man ihn einfach transportiert und oben hinsetzt. Der wurde aus dem Felsen herausgearbeitet. Es musste also nicht nur der Tempel oben nachgebaut werden, sondern die ganze Felslandschaft musste nachgebaut werden, in dem dann dieser Tempel als Hohlraum drin war. Und deswegen wurden um beide Tempel sehr große, diese große Stahlbetonkuppel hat einen Durchmesser von 170 Meter. Und da drin, Sie sehen ganz genau, wie da dieser Tempel wieder rekonstruiert worden ist. Was da nicht nur die reine Arbeit, was die Hand angeht, die Sägearbeiten, die Transportarbeiten, auch die ganze Planung, die ganze Archivierung, jeder einzelne Block wurde archiviert, wurde so gelagert. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen gesehen, wie die Frauenkirche wieder restauriert worden ist. So etwa muss es gemacht worden sein. Da war es waren zwei sehr große Lager da, wo diese einzelnen Blöcke so abgelegt worden sind, dass man sie, wenn man sie braucht, den richtigen Block erwischt hat. Dann natürlich mussten noch, der Sandstein war das mürbe geworden, mussten rund 17.000 Löcher gebohrt werden, wo dann mit einer Kunststoffmasse dieser Sandstein, der sehr brüchig war, verfestigt worden ist. Auch das war da. Die besonders empfindlichen Sägestellen, was die Gesichtspassagen angeht, wurden mit Fließpapier abgeklebt, damit ja keine Beschädigung auftritt. Es wurde also sehr, sehr ein großer Aufwand getrieben, um den Tempel nicht zu beschädigen. Während der Arbeiten wurde die ganze Fassade von vorne mit Sand wieder zugeschüttet, damit durch abstürzendes Material nicht diese Plastiken irgendwie beschädigt werden. Die wurden also wieder künstlich zugemacht. Der ganze Innenraum des Tempels wurde abgestrebt mit großen Streben, die Decke tragen, die immer dünner wird, wenn von oben her das Gestein abgebaut wird. Und diese Streben, auch die wurden nummeriert und fein säuberlich nach oben transportiert und genau wieder so aufgebaut, wie sie unten war, damit jeder Stein wieder auf den Platz kommt, wie er war. Es war eine Sisyphusarbeit in Millimeterformat. Dieses Schema ganz kurz zeigt, wie diese Front mit Sand überschüttet wurde, um zu verhindern, dass eben durch herabrollendes Gestein dem Pharao noch eine Nase abhanden kommt. So wurde der Innenraum ausgesteift. Das Ding ist nicht schief fotografiert, sondern die Tempelflucht geht im Inneren leicht nach unten, die ist leicht abschüssig. Und zwar in sehr, sehr kleinem Ausmaß und Abstand wurden die Streben gemacht. Und oben, wo an den Stellen, an denen diese T-Träger an die Decke angestoßen sind, an der Seite, wurde fein säuberlich mit Schaumstoff abgeschirmt, damit nicht dieser feine Sandstein, der noch eine, wie soll man sagen, noch eine farbtragende Schicht aufgemalt bekommen hat, dass die nicht beschädigt wird. Dieses Bild zeigt zwei oder drei dieser Sägen in Arbeit. Ganz hinten, das ist sehr schlecht zu sehen, ist eine dieser großen Sägen von Carrara. Und vorne sind zwei Arbeiter beschäftigt, mit im Handbetrieb die Säge hin und her zu sägen. Da gehören zwei Mann dazu. Auf der anderen Seite ist nämlich auch nur einer, der die Säge zieht. Das sieht man nicht, sonst würde das Blatt ja sich verstauchen. Und so wurden diese ganzen Dinger in tausende von Blöcken zerlegt. So schaut dann am Schluss der Pharao, der Große, noch aus, nachdem der Oberteil seiner Majestät abgetragen worden ist. Also eine Zustandsaufnahme kurz bevor der Tempel ganz abgetragen war. Na? Was will mein Ding auf einmal, der Hanna, wieder? So. Dieses Bild gibt einen kleinen Eindruck, wie jetzt oben dieser Tempel rekonstruiert worden ist. Das war eine Feinarbeit, an der Geometer beschäftigt waren, damit jeder Klotz genau an dem Platz war, an dem er vorher war. Man sieht zum Teil auch noch an den einzelnen Blöcken diese Abschirmung durch Papierstreifen, damit ja nichts beschädigt wird, damit diese feinen Schnittkanten durch die Sägen nicht nur irgendwie ausbröckeln. Dieses Bild zeigt, wie der Pharao oben wieder sein Gesicht bekommt. Es zeigt auch, wie diffizil diese einzelnen Passagen herausgesägt worden sind. Da wurde also, das sieht man ganz deutlich, hinten im Gesicht noch ein langer Block mit rausgesägt, der dem Gesicht dann später einen Halt geben soll. Denn ohne das Ding rutscht die Fassade nach unten. Dieses Bild zeigt auch noch diese Abklebungen an den Kanten durch das Papier, damit da keine Beschädigung auftritt. Wird dann später, als es beieinander war, wurde fein säuberlich abgerippelt und dann die Fugen mit verschiedenen Pasten, die also aus dem Sägestaub angerührt worden sind, wurden diese Fugen zugeschmiert, dass wieder alles wie fein säuberlich ausschaut. Dieses Bild zeigt, ist auch eine Ausnahme aus diesem Bericht von dem schwedischen Leiteingenieur, wie hinter dem Pharao, hinter dieser Vierergruppe, diese große Stahlbetonkuppel aufgebaut wird, die dann später obendrauf noch die Felsmassen zu tragen hat. Das ist eine Luftaufnahme, die zeigt vorne die Fassade des großen Tempels und die Kuppel ist schon weitgehend fertig. Und da obendrauf wird man später, und es war natürlich keine sehr diffizile Arbeit, wurden halt die Felsen mehr oder weniger draufgeschichtet. Das war dann weniger tragisch. Diese Kuppel kann man auch heute, wenn man dort ist, kann man von innen besichtigen. Man muss also sagen, man ist sehr beeindruckt, was da gemacht worden ist, um diese Anlage aufzubauen. Denn die Blöcke, die liegen ja nicht auf, die hängen praktisch an dieser Kuppel oben dran. Noch einmal ein Bild, das zeigt, wie diese Kuppel da gebaut worden ist. An diesen herausstehenden Stahl- oder Moniereisen wurden dann später diese Felsblöcke, die die Landschaft simulieren sollten, wieder befestigt. Dieses ist eine virtuelle Skizze, denn rituell kann man nicht fotografieren, wie die Tempel unten und oben gleichzeitig aussehen. Aber man sieht hier, ja, ziemlich schlecht, unten diese großen Löcher, wo früher der Tempel waren, und oben die neu erbauten oder neu aufgehängten Tempelanlagen von Abu Simbel. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein schönes Bild zeigen. Das ist diese Königin Nefertari. Die ist eine ganz kleine Figur. Sie steht an dem großen Palast, in diesem großen Tempel, wo diese vier Ramses-Figuren dastehen, sind zwischen den Beinen des Pharao, sind seine Frauen und seine Kinder, soweit sie damals schon da waren, abgebildet. Aber auch trotz dieser Kleinheit sind sie von ganz beachtlicher Größe. Diese Sache wurde dann, 67 war das fertiggestellt und hat dazu beigetragen, das muss man sagen, dass die ägyptische Regierung den Westen doch etwas wieder anders gesehen hat, nachdem sie gemerkt haben, dass mit den Russen auch nicht so leicht Staat zu machen war. Zumal die Russen, so als kleine Bemerkung, die ich gelesen habe in dem Buch vom, wie heißt er schnell, vom Konzelmann, da ist Russe, ist zum Schimpfwort geworden, weil die Russen, was das Bakschischgeben betrifft, etwas knausrig gewesen sind. So kleine Sachen am Rande. Diese Fertigstellung hat dazu beigetragen, dass das Klima zwischen Ägypten und Europa und speziell zwischen Ägypten und Deutschland, das ging an einen Abbruch der diplomatischen Beziehung heran, wieder etwas besser geworden sind. Über lange Jahre waren die Bauleiter vor Ort die einzige, in Anführungszeichen, diplomatische Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ägypten. Das war noch diese Zeit, wo die Hallstein-Doktrin da war, wo also dann die Beziehungen abgebrochen wurden, als Nasser die DDR anerkannt hat. So alles, das spielt alles so ein kleines rein. In der Zwischenzeit hat sich der äußere Vorhang etwas gelüftet, ist zerbrochen und wir stehen jetzt ja wieder an einer neuen Wende in Ägypten. Was können wir aus dieser Story eigentlich lernen? Wir können eines nach meiner Ansicht, können wir nicht. Wir müssen daraus lernen, dass das, was die Technik und die Kunst in den Völkern angelegt hat, durch die Politik, so gut es geht, bewahrt wird und nicht, wie es hier lange Jahrzehnte der Fall war, durch politische Ränkespiele verdorben wird. Was haben wir davon eigentlich, wir Europäer oder überhaupt die kulturelle Welt, dass diese Tempel erhalten worden sind? Das ist eine Frage an unser Kulturverständnis. Wir müssen uns über eines im Klaren sein. Auch unsere Kathedralen wären schon längst ein unbegehbarer Trümmerhaufen, wenn da nicht Jahr für Jahr Bauhütten die Schäden ausbessern würden, die da entstehen durch den Zahn der Zeit, durch den Wind, durch die Abnutzung, durch die Übersäuerung der Luft. Es wären alles Trümmer. Und wir wissen nicht, ob die 3000 Jahre durchhalten, die diese Tempel auf dem Rücken haben, auf dem Buckel haben. Das möchte ich Ihnen als Hausaufgabe zum Nachdenken gerne mit auf den Weg geben. Dankeschön.
Wir haben zu danken, herzlichen Dank, Erich Wörle. Haben Sie alles mitgekriegt? Haben Sie Fragen? Wollen Sie etwas diskutieren mit unserem Referenten? Sollen wir sowas tun oder sollen wir es lassen? Ist doch Geldverschwendung, oder? Ich höre Sie nicht. Es ist auf keinen Fall Geldverschwendung. Warum? Weil Hochtief daran verdient hat, oder warum ist es keine Geldverschwendung? Ja, ich bin mir offen gestanden nicht sicher. Natürlich teile ich Ihre Einschätzung. Herr Litwin hat gesagt, es sind Werte, die es wert sind, erhalten zu werden. Ja. Aber ja, sehen das die jungen Leute hier, die es jetzt zum Ausgang drängt, auch so? Sind es für Sie Werte, die erhalten werden sollten, oder wurscht? Nicht wurscht. Warum nicht? Also Sie sagen, wenn wir unser kulturelles Erbe vergessen, dann wissen wir nicht, wo wir stehen. Ja, ich wüsste nicht, was man dagegen sagen könnte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Ihre Einschätzung tatsächlich breit getragen wird. Vielleicht ist das so ein bisschen Altherrenkrankheit. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht sehr sorgsam mit unserem kulturellen Erbe umgehen, dass wir vor lauter Neuigkeitssucht das Alte gar nicht mehr in den Blick kriegen. War Ihnen diese Geschichte bekannt? Haben Sie von diesen Vorgängen irgendwas gewusst und kennen Sie diese Anlagen? Ich meine mal die Studenten jetzt, also die älteren Semester brauchen jetzt nicht nicken, bei denen setze ich das voraus. Ich glaube, wenn ich die Teilnehmerlisten vom letzten Mal zumindest angeschaut habe, waren einige Architekturstudenten dabei und ich glaube auch Bauingenieure hier im Saal. Ist Ihnen das bekannt? Sind Ihnen diese Verfahren bekannt? Ja. Wird man das heute noch so machen oder haben sich die Techniken geändert? Ich frage ganz naiv, ich habe keine Ahnung von sowas. Wasserschneider würde man nehmen. Ja, beim Sandstein, Wasserschneider, mag der das? Na gut, aber er geht auf, meinen Sie? Weiß nicht, gibt es solche vergleichbaren großen Projekte überhaupt?
Mir ist keines bekannt.
Mir ist keines bekannt. Ja.
Es gibt viele Rettungsaktionen, aber derart spektakulär wird kein mehr gewesen sein.
Na gut. Wenn der einst die Sandstürme aus den Alpen dieser Aula zudecken werden und man sie dann ausgräbt, wird man sie umsetzen mit ähnlichen Mitteln. Nächste Woche haben wir Billa Haag hier, eine Schriftstellerin. Die hat einen Roman über einen Fahrradfahrer geschrieben. Über einen Fahrradfahrer, einen Radfahrer. Und da geht es natürlich um Mobilität und unser Verhältnis dazu, in Bewegung zu sein. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Schönen Abend.